guten Morgen. Herzlich willkommen im Wintersemester, herzlich willkommen in der Algebra-Vorlesung. Ich bin Rebecca Waldecker, das ist die Algebra. Wenn Sie hier nicht sein wollen, ist jetzt noch die Möglichkeit, da zu verschwinden. Ansonsten habe ich hier zwei Leute aus meinem wunderbaren Algebra-Team und die stellen sich jetzt selber vor. Oh, und das ist schon Glück, aber zu dem sage ich später noch was.
Einen kleinen Toncheck vorweg. Okay, es ist sehr laut. Ich halte es ein bisschen weiter weg.
Ich möchte zu Hause, nicht so anstrengen. Im Studium habe ich die Algebra gesehen. Sie war wie Sterne leuchtend, so wunderschön. Ich wollte alles schnell auswendig lernen, da sprach es Nein. Soll es nur Bulimie zwischen uns gewesen sein? Darum schrieb ich alles ganz sorgfältig aus. Zum Studieren brachte ich es in mein Haus. Mit Freuden machte ich die Aufgaben dort. Nun blüht sie immer und zweigt in mir fort. Mein Name ist Inke Toburg. Ich bin Ihre Übungsgruppenleiterin oder eine Ihrer übungsgruppenleitenden Personen. Ich mache die Übung 1 und die Übung 2. Nee, 3. Also die Übung am Donnerstag und am Freitag die spätere. Ich bin auch nicht so eine Frühaufsteherin. Wenn Sie jetzt alle nichts dagegen haben, würde ich auch sagen, dass wir beim Vornamen sind. Also mein Name ist Imke. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Übung habt, schreibt mir eine E-Mail.
Ja, ich bin Arthur. Die meisten kennen mich ja irgendwie aus den letzten beiden Semestern wahrscheinlich oder vielleicht noch aus der Zeit, als ich selber Student war. Ich bin leider nicht so poetisch wie Imke, aber ich leite Freitag früh die Übungsgruppe um 8.
Genau, ich möchte noch eine kleine organisatorische Sache zu den Übungen sagen. Es gibt ja im Studium die eine Veranstaltung nur für die Übungen. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für alle, die das noch nicht so kennen. Wir haben da verschiedene Gruppen, in die man sich eintragen kann. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo eine Erklärung, wie man das machen kann. Jetzt sind einige von den Gruppen schon voll, aber wir haben eine Warteliste eingestellt. Das heißt, man kann sich jetzt auch in die Gruppe Warteliste eintragen. Und ich bitte halt, sich erstmal nur diejenigen Personen einzutragen, die regelmäßig die Übung besuchen wollen. Und alle diejenigen, die sich dann in die Warteliste eintragen, die schreibe ich nochmal an oder schreiben Sie mir am besten, schreibt ihr mir am besten, Entschuldigung, in welche Übung ihr dann rein wollt. Damit ich dann für die passenden Übungen halt auch größere Räume organisieren kann. Die Übungen finden auch diese Woche noch nicht statt, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Ich glaube, das war's.
Erstmal, ne?
Und dann übergebe ich das Wort jetzt wieder an die Chefin.
Dankeschön, soll ich das wegräumen? Vielen Dank. Ja, das ist kein Problem, ich mache das aus. Dankeschön, bis später.
Achtung, ich habe das gemutet, aber es ist nicht aus.
Ach so, ja, ich tue das dann einfach wieder in die Station. Bis dann. Ja, es gibt ein bisschen Gewusel und es gibt auch am Anfang Gewusel. Das startet hier nämlich jetzt anders mit den Vorlesungen und endet auch anders als in dem Hörsaal, an den ich gewöhnt war. Und deswegen könnte es sein, dass bis ich rausgefunden habe, wie man das alles ändert, die Länge der Videos nicht zur Länge der Vorlesung passt. Und dann ist da am Anfang und am Ende noch ganz viel Gewusel. Sie können ja spulen.
So,
da sind wir, hier ist alles an. Vielleicht beginnen wir ganz am Anfang. Wer kennt mich denn noch nicht? Ah, hallo, schön, dass Sie da sind. Wir werden sehen, was das bedeutet, dass Sie noch keine Vorlesung bei mir hatten. Es könnte bedeuten, dass Sie bei Wörtern wie Gruppe oder so oder generell bei algebraischen Konzepten nicht so viel Hintergrundwissen haben, wie die Leute, die jetzt bei mir die lineare Algebra gehört haben. Könnte auch sein, dass Sie das mal gesehen, aber wieder vergessen haben. Das ist alles in Ordnung. Darauf bin ich eingestellt. Heißt also, wenn ich sage, wir wiederholen das jetzt, dann kann es sein, dass Sie sich nicht angesprochen fühlen, sondern dass Sie denken, das habe ich noch nie gesehen. Das ist in Ordnung. Damit werden wir irgendwie klarkommen. Genauso weiß ich, dass hier bestimmt Leute sind, die Algebra schon mal gehört haben, aber vielleicht mit ihr noch nicht so richtig warm geworden sind. Und jetzt machen Sie etwas, was ich großartig finde. Sie geben mir nämlich eine deutliche Mimik. Das ist toll, machen Sie das weiter. Dankeschön. Und auch ruhig ehrlich, damit kann ich am besten arbeiten. Wenn Sie die Algebra schon gehört haben und es da zu Konflikten mit dem Stoff gekommen ist oder so, dann ist das jetzt einfach die zweite Chance. Geben Sie doch der Algebra eine zweite Chance mit mir und wir gucken, was passiert. So, die, die mich kennen, können jetzt den anderen erzählen, was wichtig ist in meinen Veranstaltungen. los Freiwillige vor, die, die mich schon kennen, sagen Sie mal so zwei, drei Sachen, die bei mir im Hörsaal gelten, die vielleicht nicht in jedem Hörsaal so funktionieren. Nummer eins, was ist besonders wichtig?
Du bist sehr auf die Wortwahl
achten. In meiner Vorlesung halt. Genau, bei den Übungsaufgaben, ich bin super pingelig, ist aber auch total wichtig, danke. Ich bin super pingelig und wenn mein Team pingelig ist, dann meinetwegen. So, das heißt, ich bin immer schuld. Guter Hinweis, vielen Dank. Kann sein, dass wir hier wesentlich mehr auf korrekte Sprache, auf genaue Formulierungen achten, als Sie das von vorher kennen. Da werden Sie sich dran gewöhnen. Und es ist viel einfacher, später wieder zu schlampen, wenn man vorher einmal gelernt hat, wie es ordentlich geht. So, was noch? Was ist noch wichtig in meinen Veranstaltungen?
Fragen sind willkommen.
Nicht nur das. Fragen sind willkommen ist eine gute, aber auch eine noch sehr harmlose Formulierung. Das stimmt ja noch mehr, ne?
Soll ich es mal umformulieren? Ihr dürft alles fragen, was euch irgendwie komisch vorkommt, egal wie ihr es formuliert. Hauptsache, ihr interagiert mit Frau Waldecker.
Dankeschön. Ja, ich stehe auf Interaktion. Und es gibt keine dummen Fragen. Und weil das so wichtig ist, sagen wir das jetzt gemeinsam. Es gibt keine dummen Fragen. Können wir das nochmal machen? Sie sollten lauter sein als ich, oder? Wenn Sie das ernst meinen. Nochmal bitte.
Es gibt keine dummen Fragen.
Jedenfalls nicht in meinem Wasser. So, sehr gut, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und was noch?
Ich wollte nur sagen, wenn man zu schüchtern ist, gibt es eine Memory für Fragen.
Genau, das ist die Überleitung und das haben wir beide nicht abgesprochen. Das ist die Überleitung zu Janine. Janine ist meine fantastische Fragenraupe. Aus hygienischen Gründen geht er jetzt nicht so durch die Reihen, wie er das sonst immer macht. Er hatte immer sehr viel Körperkontakt mit Studis. Jetzt nicht, sondern er sitzt da vorne so rum, er sieht alles, er weiß alles, der hat viel mehr Ahnung als ich und der Plan ist jetzt also der. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie natürlich in der Vorlesung direkt gleich fragen, Sie können mich hinterher anquatschen, Sie können mir E-Mails schreiben, Sie können mir Briefe schreiben und in mein Postfach werfen oder Sie schreiben es auf den Zettel und geben schon. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen und das ist mir wichtig, dass Sie das machen können. Kann auch einfach sein, dass Sie was fragen wollen, Sie denken aber in dem Moment in der Vorlesung, ich will jetzt nicht den Fluss unterbrechen. Ja, schreiben Sie es auf, sagen Sie schon Lüg. Das wird dann mein Kürzel sein später. Ne? Entweder gucke ich ihn nur an oder ich sage sowas wie, sagen Sie schon Lüg. Und da möchte ich alles einsammeln, was Sie irgendwie bewegt, an Fragen, an Kommentaren, was auch immer. Und dann beantworte ich das in einer Form, die ich angemessen finde. Live in der Vorlesung, klar. Oder ich mache Podcast-Folgen oder ich schreibe was ins Twitter, wie auch immer. Und gerade jetzt am Anfang ist das wichtig und gerade für die, die mich noch nicht so gut kennen, ist es wichtig. Denn ich möchte möglichst schnell hier so eine Kommunikation etablieren zwischen uns, die dafür sorgt, dass dann der Rest der Vorlesung gut läuft und dass sie sich am Ende gut vorbereitet fühlen auf die Prüfung und alles, was danach noch so im Leben kommt. Okay? Ein paar Fragen habe ich schon bekommen und da gibt es dann auch schon bald die erste Podcast-Folge, wo ich darauf antworte, Prüfung und so, bla bla. So, ich habe noch mehr, aber erstmal.
Wie gebe ich denn schon eine Frage?
Also auf den Zettel schreiben und in sein kleines Mäulchen stecken.
Ah, okay.
Das funktioniert so. Wir können uns das nochmal zusammen angucken. Entschuldigung, jetzt kommt die Kindergärtnerin in mir durch. Hier vorne ist so ein weißer Schloss. So, und der ist auch immer einladend offen am Anfang der Vorlesung. Und dann stopfen Sie was auch immer da rein. Und da passt es in die Bibel rein. Der hat schon ordentlich Briefe gekriegt. Jean-Luc, alles klar? Ja, ich setze dich jetzt wieder dahin. Er hat immer Angst, was zu verpassen. Aber Briefe gehen auch in mein Postfach im Institut zum Beispiel. Ja, können Sie alles machen? Papier? Was noch? In dieser Woche gibt es noch keine Übung. Normalerweise starte ich immer direkt mit den Übungen, auch weil man dann nochmal so Fragen klären kann. In dieser Woche bot sich das nicht so an. Stattdessen machen wir Freitag einen Workshop. Freitagvormittag. Details finden Sie bei der Studio. Wir sind noch dabei zu gucken, welche Räume frei sind. Und Workshop ist immer, was Sie daraus machen, aber für diese Woche habe ich mir vorgestellt, es gibt so ungefähr eine Stunde mit mir, so wie eine große Sprechstunde, vielleicht habe ich mit Fragen, und dann so ein bisschen arbeiten in kleinen Gruppen mit Aufgaben, die Ihnen helfen, jetzt am Anfang gut reinzukommen. Und Sie können mich natürlich auch zur ersten Übungsserie löchern. Mich und Adler, ich glaube, wir beide laufen da rum. Ja. Ja.
Sie meinen jetzt Freitag?
Details haben wir noch nicht, aber mein Zeitrahmen wäre sowas wie 9 bis 12 ungefähr. Und wenn wir Räume finden, in denen man das so machen kann, dann, ja, dann ist es ungefähr das. Und die Teilnahme ist total freiwillig und man kann auch später kommen, früher gehen, bla bla bla. Ja, Workshop soll Spaß machen. Das hier soll auch Spaß machen, aber in Workshops sind halt noch ein bisschen freier. hier gibt es eine gewisse Stoffmenge, durch die wir gemeinsam durchschreiten sollten, weil ich sie die am Ende prüfe. Und im Workshop können wir immer machen, worauf wir Bock haben. Was noch? Raum für Notizen. Fragen, Anmerkungen, Beschwerden, Wünsche? Jetzt gerade nicht. Okay. Wenn das so klappt, wie wir das jetzt gerade eingestellt haben, dann sollte immer später bei Opencast zu sehen sein, was dort ist. Ihr Kurzskript, das Sie auch haben irgendwie hoffentlich. Wenn Sie Dinge nicht finden, dann fragen Sie mich. Wenn ich über Dinge rede, als ob das selbstverständlich sei und Sie sich denken, was? Dann fragen Sie bitte. Und im Video sollte ansonsten immer hier die Tafel zu sehen sein und dann mit mir, wenn ich hier rumspringe. Okay, worum geht es in der Algebra? Ich habe in der vorbereitenden Podcast-Folge ja schon ein paar Fragen angesprochen, die hoffentlich einigermaßen lebensnah sind, die teilweise auch mit dem Schulstoff zu tun haben. Ich weiß, hier sitzen viele, die Lehrer oder Lehrerin werden wollen. Und die wollte ich so ein bisschen als Motivation in den Raum werfen, warum man sich überhaupt mit dem mathematischen Teilgebiet der Algebra befassen sollte. Inhaltlich ist die Vorlesung aber nicht entlang dieser Fragen strukturiert, sondern die werden quasi nebenbei dann immer so mitbeantwortet. Und dann können wir uns jedes Mal freuen, dass wir jetzt weiter sind bei unseren Fragen. Stattdessen habe ich hier eine ganz langweilige Aufteilung in Kapitel. Und die, die das Buch kennen von mir und Gernot Stroth, die werden da diese Kapitelstruktur so ähnlich wiederfinden. Vorsicht, wir machen hier manches schon so ein bisschen anders als im Buch, quasi schon so ein bisschen besser und eine Neuauflage des Buchs ist auch in Arbeit. Stay tuned. Was noch? Ja, wir können im Prinzip loslegen und ich habe ja schon gesagt, Wiederholung und Grundlagen heißt, das wissen wir teilweise schon oder wir sollten es jedenfalls wissen oder vielleicht sollte ich sagen, ich bin der Auffassung, Sie sollten das jetzt wissen. Und das kann man anders sehen. Man kann in der linearen Algebra andere Schwerpunkte setzen, was dann bedeutet, dass Sie manche Konzepte vielleicht so noch nicht gesehen haben und dann ist es keine Wiederholung, sondern es ist neu und je mehr Fragezeichen dabei Ihnen jetzt entstehen, desto öfter sollten Sie die Gelegenheit nutzen, mich jetzt zu fragen oder später oder einfach mal in meine lineare Algebra zu gucken, einfach ins Direktor eintragen, mal in ein Kurzskript schauen oder in das eine oder andere Vorlesungsvideo und dann zum Beispiel ganz viel Zeug über Gruppen lernen. Denn damit steigen wir ein. Wir reden am Anfang erstmal über Gruppen. Ich muss hier noch meinen Rhythmus finden, weil ich in diesem Hörsaal jetzt eine Weile nicht mehr war. Und Sie dürfen sich beschweren, wenn ich das nicht gut mache. Das ist okay, ich bin sehr offen für Kritik. Hier habe ich jetzt erstmal für Sie die Definition einer Gruppe. Wir wiederholen das kurz und dann können wir mit Beispielen mal schauen, so wie sicher wir uns mit den Begriffen fühlen. Und die, die das jetzt zum ersten Mal sehen, sollten dann auch schon anfangen, mich auszufragen. Ach so, und wenn Sie das Gefühl haben, dass ich immer begeistert bin, wenn es um Gruppen geht, das ist keine Einbildung, das ist wirklich so. Eine Gruppe ist eine der grundlegendsten mathematischen Strukturen. Man sieht sie überall und die Regeln sind ganz einfach. Man braucht eine Menge und man braucht etwas, das wir Verknüpfung nennen. Das ist eine Abbildung von der Menge im kartesischen Produkt mit sich selbst wieder hinein in die Menge. Und dass man da wieder landet, ist wichtig, ansonsten würde ich es nicht Verknüpfung nennen. Und das steht hier zusammengefasst in der Eigenschaft G1. G, so heißt die Menge, G wie Gruppe, mit Pünktchen, das ist jetzt der Name für unsere Operation, ist eine Menge mit Verknüpfung. Und das bedeutet, dass wenn ich zwei Elemente aus der Menge G nehme und mit ihnen dann das tue, was Pünktchen halt sagt, was wir tun sollen, dass dann wieder ein Element der Menge G rauskommt. In den Übungsaufgaben wird das Thema sein, denn manchmal geht es da schon schief. Manchmal sieht etwas aus wie eine Gruppe, ist aber keine, weil man mit dieser Pünktchenoperation da rausfliegen könnte. Dann kommt die Eigenschaft G2. Das ist das Assoziativgesetz. Heißt einfach, dass wenn man drei Leute hat und die verpunktet, dass dann egal ist, ob man erst vorne anfängt oder ob man erst hinten verknüpft, da kann man die Klammern wechseln, was für mich häufig heißt, ich lasse die Klammern einfach weg. Und auch da kann sowas schiefgehen. G3 ist die Eigenschaft, dass es ein sogenanntes neutrales Element gibt. Wir sehen später, dass das eindeutig bestimmt ist, aber hier ist es erstmal irgend so ein Ding, das heißt E. Und wenn man damit verknüpft, passiert nichts. Und G4 ist die Eigenschaft, dass es zu jedem Element etwas gibt, derart, dass wenn man damit verknüpft, dass dann das neutrale Element aus G3 rauskommt. Und auch da sehen wir später wieder, jedes Element in der Gruppe hat ein eindeutig bestimmtes, dazugehöriges, inverses Element. Die Bezeichnung geben das dann auch wieder. Aber am Anfang weiß man erstmal nur, dass es sowas gibt. Das ist also sehr schwach. Und es ist verblüffend, dass daraus ein Zweig der Mathematik erwachsen ist, der seit 100, 150 Jahren, noch länger, unglaublich einflussreich ist und groß und weit verzweigt. Und da werden unglaublich spannende Fragen gestellt und beantwortet. Und ja, ich höre jetzt auf. Ja, dann sieht man nicht mehr so viel gleichzeitig, aber das ist möglich. Wenn man, jetzt muss ich, das nervt mich ja mit der Taskleiste.
Geh mal weg. Auch mit STRG und dem Rädchen ran zu
schauen. Danke. Ja, ich bin auch sehr offen für Techniktipps. Ist das besser? So, und dann gucken wir doch mal, bevor wir weitermachen.
Es gibt jetzt noch ein paar Gruppen, die wir kennen.
Fragezeichen? Z mit Plus? Wer hat noch nicht gesehen, dass Z mit Plus, also mit dem Plus, was wir kennen aus der Schule, und Z sind die ganzen Zahlen, dass das eine Gruppe ist? Wer hat das noch nicht gesehen? Sehr gut, dann können Sie mir jetzt erklären, wie es geht. Also, was müssen wir da alles überprüfen? Eigenschaft 1, was muss ich da wissen?
Ja. Ja, wenn ich zum Beispiel sieben Elemente aus Z nehme und sie mit Plus eben verknüpfe, dass dann wieder ein Element aus Z rauskommt.
Richtig. Die Summe von zwei ganzen Zahlen ist wieder eine ganze Zahl, glauben wir, weil wir in der Schule waren und weil wir sowieso nicht wirklich wissen, was die ganzen Zahlen sind. Aber das wäre eine andere Vorlesung. Okay, das war G1. Jetzt kommt G2. Was ist da zu tun?
Ja.
Nicht egal, in welcher Reihenfolge sie stehen, das ist was anderes, sondern es geht um die
Klammern.
Um die Klammern. Das heißt, a plus b in Klammern plus c ist dasselbe wie a plus in Klammern b plus c, wobei a, b und c ganze Zahlen sind und plus halb plus ist. Das mit der Reihenfolge ist ein anderes Thema, darauf komme ich gleich. Danke, dass Sie das gesagt haben. Ich finde immer toll, wenn Leute den Fehler machen, weil dann alle was lernen und weil jeder Fehler, der hier passiert, besser ist als Fehler, die in der Prüfung. Okay, das war G1 und G2. Jetzt kommt G3. Was ist denn hier dieses Element E, was da steht und was sich neutral verhält bei der Verknüpfung?
Die 0.
Die 0, genau. Die 0 macht nichts. 0 ist ja das neutrale Element. Das darf ich jetzt schon sagen. Wir sehen ja gleich, es gibt nur eins. Man könnte jetzt auch erstmal sagen, 0 ist eine Zahl, mit der G3 erfüllt. Okay, dann haben wir G4. Wie sieht das da aus?
Quasi immer das jeweils Negative zu einer positiven ganzen Zahl ist sein Inverses.
Ja, und was ist mit einer negativen Zahl? Das ist, wenn ich mit minus 3 anfange.
Dann das jeweils positive Äquivalent dazu.
Okay, das heißt, ich ändere das Vorzeichen und dann kriege ich das Inverse bezüglich der Addition. So. Das heißt, Z mit Plus ist eine Gruppe. Sehr schön. Was ist, wenn ich Z mit mal nehme? Kann man ja auch mal machen. Wir können ganze Zahlen auch multiplizieren. Ist auch schön. Eigenschaft 1, zwei ganze Zahlen. Ich multipliziere, was kommt raus?
Eigenschaft
1 klappt. G1 klappt, genau. Produkt von zwei ganzen Zahlen ist eine ganze Zahl. Jetzt dürfen Sie ja noch G2 kommentieren.
Die Assoziativität auch. Wenn wir es nur mit
klappt auch. Und jetzt möchte ich jemand anderen hören zu G3. Ganz hinten? Moment, G3. Sie waren schon einen Schritt voraus. Wer möchte G3 kommentieren? Die daneben, genau, ja, Sie?
Klappt für fast alle außer für die 0. Wobei das gerade auch klappt tatsächlich.
An was denken Sie denn in der Rolle von diesem E?
Das neutrale Element der 1.
Richtig, und das funktioniert auch bei 0, denn 0 mal 1 ist ja auch 0 selber. Also das geht schon. G3 geht und wir nehmen die Zahl 1. So, und Sie waren skeptisch bei G4 und jetzt erklären Sie uns mal warum. Sie dürfen jetzt.
Es gibt keinen Wert in der ganzen Zahl.
Das ist sehr allgemein. Heißt das, gar nichts hat ein Inverses? Ja, das müssen wir jetzt konkreter haben. Wenn Sie mir eine Zahl sagen können, für für die es nicht innerhalb von Z so ein Inverses gibt bezüglich mal, bin ich zufrieden. Aber so eine allgemeine Aussage überzeugt mich nicht, weil ich mir dann denke, wieso, könnte zufällig doch klappen. Eins hat ein Inverses, einmal eins ist eins. So, also glaube ich ihm erstmal nicht.
Aber zum Beispiel viermal ein Viertel oder ein
genau. Genau, ein Viertel verhält sich wie ein multiplikatives Inverses, liegt aber leider nicht im Z, sondern wir müssen da auf einen anderen Zahlbereich ausweichen. Und auch das ist wieder ein spannendes Thema, Zahlbereichserweiterung. Diesmal muss ich nicht sagen, das ist eine andere Vorlesung, denn diesmal kommt es in dieser Vorlesung vor, aber später. Okay, ist also keine Gruppe. Dann gehen wir erstmal weiter. Es ist an Ihnen, zwischendurch Stopp zu sagen und mich aufzuhalten, wenn ich nicht genug wiederholt oder genug Beispiele erzählt habe. Ja.
Kann das inverse Element auch das neutrale Element sein? Beispielsweise die Menge, die nur aus der Zahl 1 besteht, da verknüpfen wir Multiplikation?
Wir können ja mal gucken. 1 mal 1 ist 1, liegt wieder in der Menge. Verknüpfung passt. Assoziativ gesetzt, naja, ist nur ein Element, ist langweilig. 1 verhält sich neutral. Ja, und ist zu sich selbst invers? Ja. Die Menge, die nur die Zahl 1 enthält, zusammen mit der Multiplikation aus den ganzen Zahlen, bildet eine Gruppe. Eine sehr niedliche, kleine Gruppe, die aber wichtig ist. Genau, und deswegen ist auch so wichtig, dass man, wenn etwas schief geht, konkret sagt, wo es schief geht. Also nein geht nicht, ist keine akzeptable mathematische Aussage, sondern das wäre dann, oh, machen Sie das. Wer kann das für mich einmal so ordentlich formulieren, dass ich das akzeptieren würde? Trauen Sie sich. Also nochmal dieses G4 geht schief, in ordentlich. Sie müssen das später in der mündlichen Prüfung können. Fangen Sie ruhig jetzt an zu üben. Und ich bin sehr freundlich, auch wenn es falsch ist. Ja.
Also zumindest für das Beispiel so speziell zu machen.
Ja.
In der Anzahl machen. Es existieren Elemente aus der Menge G.
Aus der Menge Z in diesem Fall.
Aus Menge Z, für die es G4 nicht funktioniert, da es Elemente gibt, wie zum Beispiel das Element der 4,
ja,
zu dem kein Inverses in der Menge Z existiert.
Richtig, das war schon ziemlich gut. Ich glaube, ich hätte andersrum angefangen. Ich hätte mit der konkreten Zahl begonnen, aber ansonsten fand ich das super. Sie sind ja zu der konkreten Zahl gekommen. Ich hätte wahrscheinlich aus pädagogischen Gründen gesagt, für die Zahl 4 gibt es in Z keine Zahl derart, dass deren Produkt 1 ist. Und deswegen hat nicht jedes Element ein Inverses für mal und deswegen ist G4 nicht erfüllt. So wird es wahrscheinlich. Aber das geht natürlich auch. Hauptsache, es steht was Konkretes dran. Was für Fragen haben Sie noch bis hierher, bevor wir jetzt weitergehen und uns Eigenschaften angucken? Und da kommt dann gleich der große Werkzeugkasten zu Gruppen nach dem Motto, das benutzen wir ständig und ich erwarte, dass Sie das benutzen können und wir reden nicht nochmal über die Beweise. Wir hatten vorhin das Thema Reihenfolge. Und eine Gruppe heißt abelisch oder auch kommutativ genau dann, wenn es eben nicht auf die Reihenfolge ankommt bei der Verknüpfung. Das war vorhin so bei Z und Plus. Da kann man die Reihenfolge ruhig vertauschen, macht nichts. Wir werden Beispiele für andere Gruppen sehen, bei denen die Reihenfolge wichtig ist. Normalerweise wäre das jetzt hier der Auftritt der symmetrischen Gruppe, aber da ich nicht weiß, wie vertraut sie damit sind und mit welcher Notation, schlage ich vor, dass wir warten, bis es sowieso gleich kommt und dass wir dann vor dem Hintergrund die symmetrische Gruppe nochmal genauer angucken. Außerdem kürze ich ständig Dinge ab, Fragen, wenn das nicht klar ist. Zum Beispiel sage ich dann, wenn die Verknüpfung klar ist, G ist eine Gruppe und ich schleppe das Malzeichen nicht immer mit. Oder, ja, es gibt noch mehr so Sachen. Aber das sehen Sie dann hoffentlich, dass ich da einfach immer abkürze. Und Sie dürfen sich beschweren, wenn Abkürzungen Sie nerven oder beleidigen oder wenn die unklar sind irgendwie, wenn die Sachen zu ähnlich heißen. Das ist alles okay. So, jetzt kommen wir zu Untergruppen. Das ist so ein Feature, wenn man algebraisch denkt und argumentiert, man hat eine Struktur, Unterstrukturen, Faktorstrukturen, Homomorphismen, die lieber jeder in ein Algebra machen. Können das rauf und runter bieten. Und jetzt kommen wir also zu Untergruppen. Eine Untergruppe ist eine Teilmenge, die selber eine Gruppe ist. Und zwar mit der Einschränkung der Verknüpfung, die von oben kommt. So, da könnten wir jetzt mal, ich warte bis nach dem nächsten Lemma. Es gibt nämlich ein Untergruppenkriterium, das dafür sorgt, dass man nur ganz wenig nachprüfen muss und dass man nicht alle Gruppenaktionen noch nicht machen muss. Und dann schlage ich vor, dass wir das Beispiel dann angucken. Wenn Sie gerade geistig gefordert sind, schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich schon mal die Menge aller geraden ganzen Zahlen angucken mit Plus. Die bilden eine Untergruppe von Z mit Plus. Wenn Sie Lust haben, machen Sie es jetzt einfach und wir reden gemeinsam drüber, wenn wir über das Untergruppenkriterium sprechen. Das war's erstmal. Und ein paar Beispiele haben wir jetzt schon nebenbei geklärt. Symmetrische Gruppe kommen später. Dann bin ich für den Moment. Hallo? Jetzt. Dann bin ich hier für den Moment ganz glücklich und würde anfangen mit dem ersten Lemma. Das ist ein Lemma, das der Wiederholung dient. Und dann haben wir da was zum Zitieren und wir beweisen das nicht. Jetzt die Möglichkeit, mich zu stoppen. Niemand stoppt mich, okay? Lemma 1.1. Ist das jetzt, vielleicht machen wir das mal so ein Abschnitten. Ist das jetzt hier so mit der Größe und so, mit der Lesbarkeit okay, auch ganz hinten? Ist das so in Ordnung? Wenn wir schon dabei sind, können Sie mich gut verstehen?
Können Sie lesen, was...
Ja, Sie hätten sich sonst beschwert, oder? Können wir uns darauf einigen, dass Sie sich einfach beschweren und solange Sie ganz zufrieden gucken, so, ja...
Ich habe schon gesagt, ich find starke Mimik ganz toll. Ja, irgendwo da war was.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir was sagen, dass es auf dem Video vielleicht gar nicht mehr hörbar ist, dann können wir das immer noch mal wiederholen.
Nico!
Auch wenn wir was sagen.
Achso, wenn Sie was sagen. Ja. Ja, das ist unterschiedlich. Je nachdem, was es ist, wiederhole ich das dann vielleicht nochmal. Das ist gut, dass Sie mich daran erinnern.
Genau. Genauso wie ich das bei Fragen teilweise machen werde, dass ich die dann hier vielleicht nur kurz beantworte, aber in einer Podcast-Folge nochmal länger und ausführlicher. Weil ich irgendwie denke, dass es eine coole Frage ist. Ja. Ja, guter Hinweis, vielen Dank. Dann sind wir jetzt bei Lemma 1.1. Da halten wir erstmal fest, dass wenn wir da so ein neutrales Element haben, wie der Eigenschaft G3, dass das dann eindeutig bestimmt ist. Deswegen ist es dann auch okay zu sagen, das neutrale Element für diese Menge mit dieser Verknüpfung, sodass wir da eine Gruppe haben. Bitte nicht vorher. Erst wenn wir wirklich wissen, dass wir eine Gruppe haben, haben wir ein eindeutig bestimmtes neutrales Element, jedenfalls hier in diesem Kontext mit den Strukturen, mit denen wir arbeiten. Und dann ist es auch okay, denen diese kanonische Bezeichnung zu geben. Und ich neige dazu, bei Verknüpfungen, die aussehen wie eine Addition, das neutrale Element irgendwie wie eine Null aussehen zu lassen, weil ich es intuitiv finde. Könnte man dann auch anders machen. Genauso wie ich bei Sachen, die wie eine Multiplikation aussehen, dann das neutrale Element gerne so nenne, dass es ein bisschen wie eine 1 aussieht. Ist aber Geschmackssache. Sie können sich da auch immer irgendwas ausdenken, wenn Sie wollen. Hauptsache, es ist klar, das ist ihr neutrales Element. Und wenn es eine allgemeine Gruppe mit einer allgemeinen Verknüpfung ist, dann ist 1 unten G, oder eben wenn die Gruppe H heißt, 1 unten H oder so, unsere Standardbezeichnung, dann wissen immer alle, was gemeint ist. Genauso bei Inversen, egal was die Verknüpfung ist, wenn Sie für ein Gruppenelement ein hoch minus 1 dran schreiben, dann ist damit das eindeutig bestimmte inverse Element gemeint. Das ist eindeutig bestimmt, das liegt wieder daran, dass man das in der Gruppe halt nachweisen kann. Und diese Bezeichnung ist dann universell, auch wenn die Verknüpfung aussieht wie Plus. Wenn Sie das schreiben, ist klar, was gemeint ist. Und bei konkreten Beispielen, da kann es dann sein, dass es sinnvoll ist, die Inversen anders zu bezeichnen. Zum Beispiel haben Sie mich wahrscheinlich in Ihren Algebra niemals ein hoch minus 1 an einen Vektor schreiben sehen, sondern es war klar, wenn wir einen Vektorraum haben und die Vektoraddition, und dann lade ich die Gruppe, dann schreibe ich natürlich minus der Vektor für das Additiv. Da sind wir auch schon wieder bei so einer Sprachregelung. Wir reden ja nachher auch über Körper, dann nachher oder nächste Woche oder was auch immer. Außer hier in Algebra kennt ihr schon Körper, zwei Verknüpfungen und dann redet man zum Beispiel über additive und multiplikative Inverse, um das zu unterscheiden. Und auch bei Ringen wird das Thema kommen. Immer dann, wenn da mehrere Verknüpfungen rumlaufen, dann können wir so Wörter benutzen, um zu differenzieren, über welche Verknüpfung wir da gerade reden. Sowas wie multiplikativ und additiv ist irgendwie schön intuitiv. Kringel, additiv. Kringelmultiplikativ, boxikativ, pullerikativ. Ja, wir werden das sehen. Ich mag interessante Bezeichnungen für Verknüpfungen.
Dann sind wir jetzt bei der nächsten Eigenschaft. Ich weiß nicht, wer darauf geachtet hat, aber als wir die Gruppenaxiomen hingeschrieben haben, da gab es sowohl beim inversen als auch beim neutralen Element nur eine Formel, der stand, die erfüllt sein muss, und da stand es immer auf der gleichen Seite. Wenn wir jetzt hier gucken, in Aussage C, dann ist es da die andere Seite. Diesmal steht das neutrale Element auf der linken Seite und auch das inverse steht auf der linken Seite. Bei den Gruppenaxiomen standen die beiden Leute rechts. Und auch nur das muss man nachprüfen. Es zeigt sich aber dann, dass wenn man eine Gruppe hat, dass die Rechenregeln dann genauso gelten, wenn man die Reihenfolge da an der Stelle vertauscht. Heißt auch, jedes Element ist mit seinem Inversen vertauschbar, jedes Element ist mit dem neutralen Element vertauschbar, das ist alles nicht so wahnsinnig spannend, kann aber total wichtig sein, denn in einer allgemeinen Gruppe hat man ja das Kommutativgesetz nicht und da freut man sich über alles, was vertauschbar ist, obwohl man da irgendwo irgendwas wegkürzen kann oder so. Stichwort Kürzen. Die Kürzungsregeln, das ist Aussage D. Ich sehe schon, ich werde ständig nicht im Bild sein, das macht nichts. Das reicht ja, wenn Sie mich sehen und wenn die anderen mich hören. Stimmt? Dann kriege ich, glaube ich, logistisch uns nicht hin. Ja. Wenn wir drei Elemente haben in unserer Gruppe, A, B und C, und die müssen auch nicht alle, nicht alle unterschiedlich sein, dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir kürzen können. Und an der Stelle bin ich wirklich extrem pingelig mit der Wortwahl. Sie teilen nicht durch ein Gruppenelement. Sie kürzen mit einem Gruppenelement. Wenn Sie also sowas haben wie A mal B gleich A mal C, das heißt, auf der linken Seite steht dasselbe, dann können Sie das wegkürzen. Man beweist das ganz leicht, indem man einfach da von der entsprechenden Seite mit dem Inversen, von dem man ja weiß, dass es das gibt, multipliziert. Und schon weiß man Inverse zu schätzen, denn es gibt andere algebraische Strukturen, in denen man so ähnlich rumrechnen kann, wo aber plötzlich solche Kürzungsregeln im Allgemeinen nicht mehr gelten. Spätestens dann weiß man zu schätzen, wie toll Gruppen sind. Hier stand jetzt das A auf der linken Seite, man darf von links kürzen und genauso darf man von rechts kürzen, das ist die zweite Kürzungsregel und wir brauchen auch erstmal beide, weil wir ja nicht wissen, ob in unserer Gruppe das Kommutativgesetz gilt und man will ja gerne von beiden Seiten kürzen. Ich mache gerne später zu allem Beispiele, jetzt würde ich erstmal so ein bisschen weiter gucken, was da noch so steht. Sie sehen einverstanden aus. Die nächste Eigenschaft ist, dass da geht es um das Invertieren eines Produkts oder auch die Hemd-Jacke-Regel. Wer von denen, die das schon kennen, mag mal erklären, warum ich das gerne Hemd-Jacke-Regel nenne. Und Sie müssen auch nicht erklären, warum ich es auch gerne Hemd-Jacke-Regel nenne.
Naja, ich trage halt meine Jacke über mein Hemd. Mhm. Und wenn ich es dann aber ausziehe, kommt jetzt der erste Jacke und dann ist es deswegen dreht sich die Jacke.
Genau, beim Anziehen, es sei denn, ich bin irgendwie Kleidungskünstlerin, beim Anziehen erst Hemd, dann Jacke, beim Ausziehen erst Hemd. Und so kann man sich ganz gut merken, dass wenn man ein Produkt invertiert, dass man die Leute dann einzeln invertiert, aber dann eben in der umgekehrten Reihenfolge verknüpft. Und das wird so oft falsch gemacht, jedes Mal, wenn wir anfangen darüber zu sprechen und es dazu Übungsaufgaben gibt, bin ich in Versuchung, hohe Wetten abzuschließen. Nach dem Motto, so und so viele Leute machen das falsch, aber das ist halt mal ein bisschen gemein, oder? Gut, die Hemd-Jacke-Regel. Und hier kommt das Untergruppenkriterium und dann können wir nämlich gleich unser Beispiel nochmal aufgreifen, was noch in der Luft hängt. Wenn ich nachprüfen möchte, ob eine Menge eine Untergruppe ist, ja klar, es gibt so ein paar Sollbruchstellen. Also wenn das die leere Menge ist, ja schade, kann das keine Untergruppe sein, denn Gruppen sind nie die leere Menge. Wenn das neutrale Element der großen Gruppe da nicht drin liegt, ja auch schade. Das sind so die ersten paar Tests, die man machen kann. Und dann wäre es interessant. Und streng genommen müsste man sich jetzt ja diese Teilmenge angucken, müsste die Verknüpfung darauf einschränken und dann alle vier Gruppenaxiome nachprüfen. Kann man machen, ist manchmal auch gar nicht so schlimm, aber wenn man sich da Arbeit sparen kann, und wir sehen jetzt, dass man das kann, dann ist ja noch netter. Denn zum Beispiel so Rechenregeln wie das Assoziativgesetz, die gelten ja schon in der großen Gruppe. Warum zur Hölle sollte ich die in der kleinen Teilmenge nochmal nachprüfen? Das ist ja blöd, ich weiß doch schon, was. Und aus diesem Geist kommt das Untergruppenkriterium. Ich prüfe nur das, was wirklich unbedingt nötig ist. Und das sehen wir hier. Es reicht, wenn das neutrale Element der großen Gruppe da drin liegt. Und wenn man eine Abgeschlossenheitseigenschaft hat, die so funktioniert, zwei Elemente aus der Teilmenge, das eine mal das Inverse des anderen liegt auch wieder in der Teilmenge. Und wenn man das hat für alle Möglichkeiten, dann ist die Teilmenge eine Untergruppe. So, und das reicht. Ein genau dann, wenn. Und das testen wir jetzt direkt mal mit unseren geraden ganzen Zahlen. ich gebe dir mal einen Namen. Das kennen jetzt wahrscheinlich auch einige schon. Und wir führen das später nochmal systematisch ein. Jetzt ist es nur eine Abkürzung, weil ich faul bin. 2z. Ich nehme gedanklich alle ganzen Zahlen, multipliziere die jeweils mit 2, dann kriege ich genau alle geraden ganzen Zahlen raus. Wer hat das noch nie gesehen, diese Art von Notation? Noch nie? Gut, danke für die Ehrlichkeit. Jetzt ist es nur ein Beispiel, 2 mal z, alle geraden ganzen Zahlen, später führen wir es nochmal systematisch ein. Und dann kann ich dazu auch alle Fragen beantworten. Wir wollen jetzt also gerne nachgucken, ob das zusammen mit der Einschränkung der Addition eine Untergruppe von z mit Plus ist. Und wir machen das mit dem Untergruppenkriterium. Wir gucken also zuerst nach, ob das neutrale Element der großen Gruppe in dieser Teilmenge drin liegt. Was war nochmal das neutrale Element der großen Gruppe hier in dem Beispiel? Ja. 0, genau. Ist 0 eine gerade ganze Zahl? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Der Rest ist noch unentschlossen. Das ist in Ordnung. Ich habe manchmal Diskussionen, ob, und dann sagen Leute, 0 ist weder gerade noch ungerade. Und das wundert mich dann immer sehr. Denn 0 ist für mich völlig klar, eine gerade ganze Zahl. Denn 2 mal 0 ist 0. Und eine ganze Zahl ist gerade genau dann, wenn man sie schreiben kann als 2 mal eine ganze Zahl. So, und bei 0 geht das. 2 mal 0 ist 0. Deswegen liegt 0 da drin, das ist schon mal gut. Erster Schritt geschafft im Untergruppenkriterium. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Dann nehmen wir uns also 2 gerade ganze Zahlen. Und was gucken wir uns dann an? Ich fange mal an zu schreiben und zu überlegen. Ich möchte erstmal hinschreiben, was zu zeigen ist. Denn da geht es ja los. Wenn wir nicht wissen, was wir zeigen müssen, dann. Dazu müssen Sie jetzt das, was im Untergruppenkriterium steht, übersetzen in die Struktur, die wir haben, also die ganzen Zahlen mit der Verknüpfung Plus. Wie sieht das dann aus, was wir zeigen müssen? Ja, mutig los.
Das aus das A verknüpft mit dem Inversen von B.
Genau, und jetzt ist die Frage, wie das aussieht. A verknüpft mit den Inversen von B. Sie haben es total richtig gesagt. Und bei unserer Verknüpfung, wie wäre das dann ganz konkret?
Wir wissen ja, A und B wird ja von der Form 2 mal ein Element aus Z.
Ja, da bin ich noch nicht. Ich bin noch da, ich bin noch bei der Verknüpfung.
Achso, okay.
Also dieses Verknüpfen mit, wie sieht das denn in unserem Beispiel aus?
Ja, mit Plus.
Mit Plus, das heißt, ich habe da sowas wie A plus, und jetzt muss ich mit dem B anscheinend noch irgendwas tun. Das klärt sich gleich. Genau, ich muss es invertieren. Die Frage ist, wie ich das hinschreibe. Also noch irgendwas Komisches mit B. Und dann soll es auch wieder eine gerade ganze Zahl sein. Soweit sind wir. Jetzt ist die Frage, was muss ich mit dem B noch tun? Schreibe ich jetzt B hoch minus 1?
Minus davor?
Genau. Ich könnte B hoch minus 1 schreiben, aber da wir hier additiv notieren, ist es irgendwie intuitiver zu sagen minus B. Zumal wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, wie die Inversen ganz konkret aussehen, wenn man Z mit Plus hat. Dann wäre gesagt, man wechselt das Vorzeichen und das macht genau das. Oder? Ist jemandem das nicht klar, was wir gerade getan haben und warum wir das nochmal so präzisiert haben? Wer hat dazu noch eine Frage?
Also, aber nur mal kurz zum Sichergehen. In der Serie dürfen wir auch hoch minus 1 schreiben.
Wenn es eine allgemeine Gruppe mit einer allgemeinen Verknüpfung ist, dann ja. Wenn es konkret ist, also wenn Sie die Verknüpfung zum Beispiel Plus nennen, und Sie gesagt haben, dass Sie die Inversen mit einem Minus davor notieren, dann ergibt hoch minus 1 keinen Sinn mehr, weil Sie dann ja das schon vergeben haben, wie die Inversen notiert werden. Aber wenn Sie das allgemein machen und sagen, ja, ich nehme halt die Standardrelation, Punkt, 1 Element hoch minus 1, dann ist es alles safe. Und zwar auch dann, wenn die Verknüpfung eben nicht mal oder was ist. Das gilt. Man darf halt bei hoch minus 1 nicht an Brüche denken. Also darf man aber, hilft gut, das wollen wir zeigen. Und jetzt gehen wir dahin, wo Sie schon hinlaufen wollten. Sie wollten ja jetzt A und B schon so schreiben, dass man sieht, dass es gerade ganze Zahlen sind. Das können wir jetzt einmal gemeinsam tun. Wie schreiben wir jetzt A und B?
Da seien jetzt C und D erstmal Elemente aus Z für die folgendes gilt.
Genau, woher weiß ich, dass ich mir C und D so hernehmen kann?
in der Übungsserie kann es sein, dass wenn Sie sowas so ganz kurz schreiben, dass dann da ein Fragezeichen kommt und minus ein halber Punkt, wieso geht es? So, gerade ganz am Anfang, wenn wir noch richtig üben wollen, ordentlich aufzuschreiben. Und dann ist es vielleicht safer zu sagen, nach Definition von 2z gibt es C und D auf Z mit der Eigenschaft Platz. Das ist jetzt ein Verbraucherhinweis an Sie.
Okay.
Oder Nutzungshinweis oder wie auch immer. Und gerade am Anfang der Vorlesung ist auch das total okay. Sie dürfen mir Fragen stellen, wie müsste ich das jetzt in der Übung eigentlich aufschreiben? Oder so. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Jedenfalls jetzt am Anfang, wo wir Zeit haben. Gut, wie geht es weiter? Naja, wir wollen euch was zeigen, also gucken wir uns das an. A, da setzt ihr einfach ein. So, und hier setzt ihr auch einfach ein. Was mache ich dann? Jetzt muss ich natürlich Sachen benutzen, die wir über Z irgendwie schon wissen als Ring. Ansonsten müssen wir jetzt nochmal überlegen. Ja?
Ja. Wir können jetzt die zwei ausklammern.
Genau, Distributivgesetz im Ring. Z, richtig, sehr schön.
Und dann würde da stehen 2 mal C plus minus D.
Genau, jetzt muss ich hierüber etwas sagen. Was muss ich jetzt sagen über diese Zahl, die steht? C plus minus D.
Die fällt wieder, das ist wieder eine ganze Zahl.
Danke, genau, die liegt in Z und das ist sehr wichtig. Denn nur dann kann ich jetzt ja schlussfolgern, dass das ganze Ding in 2 mal Z liegt, also eine gerade Zahl ist. Richtig, vielen Dank. Genauso kann man das machen. Und dann haben wir gezeigt, was da oben steht. Also haben wir mit dem Untergruppenkriterium hier wirklich eine Untergruppe, mussten nicht nervig nochmal alles nachprüfen, sondern das ging jetzt in so ein paar Zeilen. Und von einer ähnlichen Qualität sehen Sie dann auch Sachen auf dem Übungsblatt. Und dann können Sie üben. Erstens, wie geht es möglichst schnell, möglichst kurz, möglichst elegant, aber eben auch so, dass genug dasteht, damit auch Frau Weidekamp kritisch steht, wie es mir keine Punkte abziehen. Ja?
Wäre das falsch, wenn man statt A plus minus B einfach A minus B schreiben würde?
Jetzt, ganz am Anfang, wäre ich da vielleicht noch ein bisschen super korrekt. Oder würde einer hinschreiben, ich kürze es so ab. Und dann bitte in der Übung einer nachfragen, darf ich das jetzt in Zukunft immer so abkürzen. Denn wenn die sagen, das ist okay, dann ist es okay. Und wenn da irgendwo Menschen zu streng sind, dann greife ich es nicht. Ich habe es jetzt gemacht. Ja?
Ja. Und noch eine Frage.
Ich habe schon so drauf. Entschuldigung, das habe ich gebaut. Tut mir leid. Entschuldigung an die Leute, die das Video gucken. Oh, ich muss mir das noch mehr angewöhnen, dass ich da in der Emotion fasse. Ja.
Wenn A und B aus 2 mal den ganzen Zahlen sind, warum ist das jetzt ein Unterschied zu, oder warum geht das denn nicht gleich als Prüfen, wenn C und D aus den ganzen Zahlen, also bestimmt, was ich meine?
Ich habe die Frage noch nicht ganz
verstanden. Warum muss ich den Umweg gehen über, ich definiere A und B nochmal als 2 mal eine ganzen Zahl?
Oh, vielen Dank für die Frage. Ich habe A und B nicht definiert. A und B waren schon da. Was habe ich hier gemacht? Ich habe nicht A und B definiert, sondern A und B waren beliebig gewählte gerade ganze Zahlen. Was ist hier in dieser Zeile passiert?
Ich habe sie beliebig umgeschrieben.
Nicht wirklich beliebig. In dem Moment, wo ich A und B habe, ist klar, was C und D sind. Aber die hängen von A und B ab. Wenn A und B 4 und 6 sind, das ist was anderes, als wenn A und B, keine Ahnung, minus 8 und 8 sind. In dem Moment, wo A und B da sind, sind auch C und D auf der Welt und hängen davon ab, aber ich habe sie quasi noch nicht in der Hand. Ich habe diese Buchstaben noch nicht, aber ich wollte ja hier so ein Argument machen, wo man sieht, dass man in 2 ausklammern kann und dafür brauchte ich dieses C und dieses D. Hätte ich sonst nicht machen können. Das hätte man, wie hätte man das hingeschrieben? Ne? Also, dann hätte man halt hingeschrieben A plus minus B und dann denkt man sich irgendwie, ja, man kann bei beiden eine 2 ausklammern, aber man hat ja keine Buchstaben, mit denen man das hinschreiben kann. Die muss man sich erst nehmen. Sie wollten auch was dazu erklären, ne?
Ich dachte ja, das ist vielleicht verständlicher, wenn man das so probiert, dann existieren C und D, weil das ist dann vielleicht ein bisschen intuitiver.
Genau, das Thema hatten wir vor ungefähr 5 Minuten, als es darum ging, wie würde man das aufschreiben für eine Übungsserie. Da würde ich dann auch sagen, seien die hier raus, nach Definition von 2z existieren dann C und D so, dass das gilt. Ja, genau, das ist dann noch klarer und dann wäre Frage vielleicht an mich auch. sie immer noch so ein bisschen Skepsis. Wollen wir es entfernt werden und sich noch weiter oder wollen Sie es einfach nochmal fragen? Wir diskutieren jetzt gerade, falls es nicht zu hören war, warum man hier so viel hinschreibt und nochmal neue Buchstaben einführt. Und ich habe eine Erklärung angeboten und dann haben wir gerade nochmal gesagt, wie man es noch besser und präziser hinschreiben kann, damit das deutlich wird. Ja, und mein Nachsatz? Erstmal okay. Gut. Ansonsten wissen wir Bescheid, ne? Es gibt wenig, was mir größere Freude macht, als zu solchen Grundlagen mir immer nochmal Beispiele auszudenken und das nochmal ganz, ganz genau zu erklären. Und damit sind wir schon fast am Ende. In Teil G haben wir jetzt auch noch, weil das praktisch ist, dass wenn man Untergruppen hernimmt, und zwar egal wie viele, es dürfen auch überabsehbar viele sein, und den Durchschnitt bildet, dass man dann wieder eine Untergruppe bekommt. Und das kann man babyleicht nachrechnen mit diesem tollen Untergruppenkriterium. Das wendet man da einfach an und dann sieht man das. Beweise stehen im Buch oder Sie können in meine lineare Algebra gucken und sich dann da, so ich sag mal, viel Spaß mit den Videos dazu, sich das dann alles nochmal anschauen. Wenn Sie das noch nie gesehen haben, kann ja sein. Kann ja sein, dass Sie all das sozusagen versteckt und nicht explizit gesehen haben, sodass Sie also über Vektoren und Vektorenadditionen gesprochen haben und diese ganzen Eigenschaften hatten, aber eben nicht mit dem Stichwort Gruppe. Und nicht abstrakt. Und genauso bei Matrizen und genauso bei Körpern. Kann ja sein. Aber dann könnten Sie ja auch nochmal zurückgehen in Ihre lineare Algebra, wie das da war, und vergleichen und dann wiedererkennen, dass da in Wirklichkeit überall Gruppen waren und dass es nur nicht so hieß. Wenn Sie da Spaß dran haben. Okay, dann, ja. Habe ich vorhin schon gesagt. Struktur, Teilstruktur, Faktorstruktur kommt auch noch. Aber jetzt reden wir über Homomorphismen. Homomorphismen sind nichts anderes als strukturerhaltende Abbildung. Und das heißt, dass wenn Sie zwei algebraische Strukturen haben, darf es dann ja die gleiche sein, dass dann ein Homomorphismus immer eine Abbildung ist, die, was auch immer da in Verknüpfung so rumläuft, irgendwie respektiert. Und bei einer Gruppe ist nur eine Verknüpfung da, also muss man auch erstmal nur die respektiert werden. Und wie das aussieht, sehen wir hier. Wir haben nämlich jetzt zwei Gruppen. G mit Kringel und H mit Kuller, damit man es unterscheiden kann. Und dann haben wir eine Abbildung Alpha von G nach H. Und es gibt nur eine Regel, die man überprüfen muss, um zu sehen, ob das ein Gruppenhomomorphismus ist. Und diese Regel ist die sogenannte Homomorphie-Eigenschaft. Es ist egal, ob ich zuerst in der Gruppe G mit Kringel verknüpfe und dann abbilde, oder ob ich zuerst abbilde und dann in der Zielgruppe H mit Kuller verknüpfe. Das ist das, was es bedeutet, mit den Verknüpfungen verträglich zu sein. Oder wie ich es gerne sage, es ist egal, ob wir erst kringeln und dann abbilden oder erst abbilden und dann kuddeln. Und je nach, das kann beliebig interessant und lustig werden, wenn Sie einfach noch andere lustige Namen für Ihre Verknüpfungen haben. Viel Spaß! Und wir können auch gerne nachher mal Abbildungen angucken, die das erfüllen oder nicht erfüllen. Dass die Homomorphie-Eigenschaft verletzt ist, heißt, dass die Gruppenstruktur irgendwie kaputt geht. Also, dass da Information verloren geht, wenn wir im Zielbereich sind. Und als algebraisch denkende Person freue ich mich über Abbildungen, die nichts kaputt machen, sondern möglichst viel Information transportieren. Und das Konzept gibt es auch anderswo. Das kann dann sowas sein wie Stetigkeit, dann werden auch wieder gewisse Strukturen übertragen oder man hat geometrische Verträglichkeiten. So, gibt es alles. Bei uns geht es um die Verträglichkeit und Verknüpfung. Dann habe ich hier so ein bisschen Notation, die viele jetzt auch schon kennen, nämlich, dass ich Abbildungen in den Exponenten schreibe, um das Bild anzugeben. Heißt also, dass Abbildungen von rechts kommen und dass auch die Hintereinanderausführung von Abbildungen so läuft, wie man liest. Das ist vor allem später, wenn wir mit Gruppenoperationen arbeiten oder auch mit Permutationsgruppen oder so, wesentlich intuitiver als die andere Schreibweise. Ich weiß, dass es Bereiche in der Mathematik gibt, wo die andere Schreibweise von links sinnvoller und intuitiver ist. Aber so ist es halt. Mathematik ist groß. Dann habe ich für das Bild, also für das Gesamtbild, verschiedene Möglichkeiten, das zu notieren. Da können Sie gucken, was immer im Kontext für Sie besser ist. Manchmal nehme ich den Definitionsbereich und hänge oben einmal das Abbildungssymbol dran und das ist das Bild, also die Menge aller Bilder. Oder ich schreibe wirklich explizit Bild von, setzen Sie den Namen der Abbildung an. In jedem Fall ist da immer gemeint, dass wir die Menge aller Bilder haben. In diesem Fall also, wo die Abbildung von G nach H geht, ist es dann die Menge aller Bilder, aller Gruppenelemente klein g aus g. Und das ist dann immer erstmal eine Teilmenge der Zielgruppe, aber der Witz ist, dass bei einem Homomorphismus da sogar eine Untergruppe rauskommt und das ist gut. Ich freue mich immer, wenn Sachen Untergruppen sind. Dann gibt es noch den Kern. Das ist auch wieder so ein Konzept, was für allgemeine Abbildungen vielleicht keinen Sinn ergibt, aber bei Monolithen halt schon. Und viele hier im Raum wissen auch schon, dass Kerne durchaus sehr wichtig sind. Kerne von Monolithen. Und der Kern besteht einfach nur aus all den Elementen, die, wenn wir im Zielbereich sind, auf dem neutralen Element gelandet sind. Und das kann man, also ein großer Kern ist, wenn wir jetzt so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen, ein großer Kern ist bei einem Homomorphismus ein Zeichen dafür, dass sehr viel Information verloren gegangen ist. Sehr viele Elemente gehen auf das neutrale Element in der Zielgruppe und sind dann ja nicht mehr unterscheidbar. Das heißt, da ist irgendwie Information verloren gegangen. Und das kann schade sein, das kann aber auch super sein, weil es Information ist, die wir nicht brauchen. Und dann haben wir durch das Anwenden eines Homomorphismus Komplexität reduziert. Das kann ein super praktisches Konzept sein. Wir werden das auch so benutzen.
Nur das neutrale Element eine Untergruppe?
Das neutrale Element bildet immer alleine mit der Verknüpfung eine Untergruppe, aber es gibt normalerweise noch mehr.
Aber wie, man könnte es ja dann eigentlich gar nicht beweisen, wenn man so zwei Elemente dafür hernehmen muss, oder?
Was kann man nicht beweisen?
Dass das ist eine Untergruppe ist.
Achso, nee, man muss ja nicht zwei verschiedene nehmen. Das steht ja nirgends. Wenn es eine 1 gibt, nimmt man halt nur 1. Ja, danke, das ist eine gute Frage. Also die Begrenzung, wie klein oder wie groß muss irgendwas sein, das ist immer eine spannende Frage. Und ich habe ja vorhin irgendwann bestimmt mal gesagt, eine Gruppe ist nie die leere Menge. Aber eine Gruppe darf durchaus aus nur einem Element bestehen, denn nirgends steht, dass da viele Elemente sein müssen. Und wenn man Sachen nachprüft, dann prüft man sie halt immer mit diesem einen Element nach, was langweilig ist, aber nicht verboten. Noch mehr zum Thema Homomorphismus, bevor wir weitermachen, und wir können auch gleich Beispiele angucken. Dann habe ich jetzt, das ist, glaube ich, dann auch erstmal das Ende, bevor ich auf jeden Fall Beispiele machen möchte. Und da ist ja auch ganz viel Raum für Notizen bei Ihnen. Normal, Teiler. Okay. Man kommt relativ gut durch die lineare Algebra über das Wort Normalteiler, glaube ich, weil man ja später, wenn man Faktorstrukturen anguckt, im Wesentlichen in Vektorräumen unterwegs sind. So, wer? Haha, steht sie. Der kann erklären, warum, wenn man nur in Vektorräumen arbeitet, also mit Vektorenaddition, und man dann Faktorstrukturen anguckt, warum man da das Konzept von Normalteilern nicht braucht. Warum geht das einfach so mit Vektorräumen und Teilräumen?
Weil
ja. Mit der Kommutativität, genau, inwiefern? Warum spielt es eine Rolle, dass ein Vektorraum mit der Vektorenaddition eine arische Gruppe bildet?
Also wenn man so eine Multiplikation-Kette hat, also wenn die inverse mal das Element, dann wird es immer, also wenn Kommutativität steht, kann man zusammenbringen und dann ein neutrales Element und dann weiter nur der A.
Richtig, ich wiederhole das mal kurz, weil das Video wahrscheinlich nicht zu verstehen war, aber es ist genau richtig. Vielen Dank dafür. Diese Eigenschaft, die man bei Normalteilern nachprüfen muss, die ist in arischen Gruppen immer automatisch erfüllt, weil man die Reihenfolge der Elemente vertauschen darf. Und das heißt, dass wenn man zum Beispiel über Vektorräume spricht mit der Vektorenaddition, dass dann da jeder Unterraum, jeder Teilraum, sofort ein Normalteiler ist im Sinne dieser Definition. Denn in der Definition steht nichts Neues, was man nochmal nachprüfen müsste. Und deswegen funktionieren diese ganzen Konzepte wie Faktorräume einfach so, man muss nichts extra nachprüfen. Die Komplexität, die man in allgemeinen Gruppen da noch hat und weshalb man das Wort Normalteiler braucht, die gibt es in Vektorräumen nicht. Einfach weil die Vektorenaddition, Entschuldigung, langweilig ist. Da gilt das Kommutativgesetz. Das ist aus gruppentheoretischer Perspektive so ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Entschuldigung, ich möchte keine Vektorräume beleidigen, aber so ist es halt. Macht es einfacher, ne? Man muss nichts extra nachprüfen. Jeder Teilraum ist geeignet, um einen Faktorraum zu bilden. Und dann kann man da irgendwie loslaufen. Man braucht dieses Wort nicht. Aber sobald man sich mit interessanteren algebraischen Strukturen befasst, wo das Komplexitätsgesetz nicht gilt, da kann man eben nicht einfach beliebig irgendwelche Faktorstrukturen basteln, sondern da muss irgendwas erfüllt sein, weil man sonst auf der Faktorstruktur nicht auf natürliche Weise eine Verknüpfung hinkriegt. Wenn Sie das interessant finden, sagen Sie schon Luc, ich werde wieder sehr viel Freude haben, oder gucken Sie mal in Ihre Algebra, wo ich darauf hinweise, an welchen Stellen da was schief geht. Stichwort, Repräsentanten sind nicht eindeutig und dann werden Verknüpfungen eventuell keine, weil sie nicht wohl definiert sind und weil es von der Wahl der Repräsentanten abhängt. Das ist so das, womit man sich da befassen muss. Und in In Gruppen haben wir glücklicherweise die Möglichkeit, da ziemlich einfach an eine Untergruppe noch eine extra Eigenschaft dran zu kleben, nämlich die, die besteht. Wenn man sich ein Element aus der Untergruppe schnappt und dann multipliziert mit einem beliebigen Gruppenelement, das darf eben auch von draußen kommen, das ist hier wichtig, von links mit dem Inversen, von rechts mit dem Element selber, und wenn man dann immer noch in der Untergruppe landet, jedes Mal, dann nennt man die einen Normalteiler. Das ist also eine noch etwas stärkere Abgeschlossenheit als einfach nur die Abgeschlossenheit unter der Verknüpfung. Und Normalteiler haben wegen dieser Eigenschaft dann den Vorteil, dass man da eine Faktorstruktur bilden kann und darauf eine Verknüpfung definieren kann, womit das wieder eine Gruppe wird. Und das heißt, das ist vor allem für endliche Gruppen interessant, dass man die sozusagen klein schneiden kann. Ich werde nicht anfangen zu predigen, aber ich muss Ihnen das einfach kurz klein mit mir erzählen. Sie haben eine endliche Gruppe. Möglichkeit 1. Die Gruppe ist so winzig klein, dass sie überhaupt keine interessanten Untergruppen hat. Sprich, die einzigen Untergruppen sind die Untergruppe, die nur aus 1 besteht, und die ganze Gruppe. Na, dann ist die Gruppe schon mal sehr übersichtlich. Das passiert nicht so oft. Wenn Sie da mehr wissen wollen, fragen Sie mich. Oder es gibt noch interessante Untergruppen. Und dann ist nämlich die Frage, sind bei diesen Untergruppen Normalteiler dabei? Wenn ja, super, dann kann ich nämlich jetzt einerseits diesen Normalteiler angucken und der ist kleiner. Und ich kann die Faktorgruppe angucken und die ist kleiner. Und schon habe ich da die Gruppe quasi aufgeteilt, aufgespalten in einen Faktorgruppenteil, in einen Normalteilerteil. Und je nachdem, an was für Informationen ich interessiert bin, kann ich dann zum Beispiel ein Induktionsargument machen und sowas sagen wie, naja, wenn doch jetzt irgendwas für kleinere Gruppen schon stimmt, dann weiß ich das jetzt vielleicht schon da und da und kann die Informationen irgendwie zusammenpuzzeln. Das ist häufig nicht so einfach, wie es jetzt gerade klingt, aber es ist ein total wertvoller, induktiver Ansatz, um Resultate über endliche Gruppen zu beweisen. Und deswegen ist es praktisch, dass man da so ein Konzept hat, um Untergruppen und dann gegebenenfalls Faktorgruppen anzugucken. Und wenn Sie jetzt nicht abgeschreckt sind, wir machen natürlich noch Gruppentheorie. Wenn Sie dann nicht abgeschreckt, sondern eher motiviert sind, dann wissen Sie, an wen Sie sich wenden müssen für fortgeschrittene Vorlesungen. Was für Fragen haben Sie, bevor wir jetzt noch ein paar Beispiele angucken, bevor wir weitergehen? Irgendwas zu diesen ganzen Eigenschaften, Hemd, Jacke oder nochmal Untergruppenkriterium oder so?
Nochmal zum Sichergehen, aber die, also wenn man arabisch ist, dann ist ja theoretisch die Hemd-Jacke-Regel nicht mehr ganz so wichtig, weil ich ja eh nach der Forschung habe.
Genau. Dann können Sie einfach invertieren, müssen auf die Reihenfolge nicht achten. So, dann wird aus der Hemd-Jacke-Regel das, was viele Leute denken, was sowieso immer stimmt, aber was normalerweise falsch ist. Deswegen ist mein Tipp immer, sich die Hemd-Jacke-Regel zu merken und sich dann darüber zu freuen, wenn man das vereinfachen kann. Ja, aber Sie haben völlig recht. So, das ist halt, arabische Gruppen sind in gewisser Weise langweilig, aber zum Rechnen häufig sehr praktisch. Hemd-Jacke-Regel vereinfacht sich, man kann anders tauschen, umklammern, zusammenfassen und alle Untergruppen sind Normalteile. Ja.
Wie bei endlichen.
Endlich heißt, es gibt dann endlich viele Elemente.
Also nicht unendlich.
Also halt 5, zum Beispiel. Nicht unendlich. Z plus ist eine unendliche Gruppe, weil ja die dazugehörige Menge Z unendlich viele Elemente hat. Ja. Nur darum geht es. Es geht nur um die Menge. Das war wahrscheinlich die Frage, ne? Es geht nur um die Menge. Genau. Wenn die Menge endlich ist, die zu der Gruppe gehört, dann sagt man, die Gruppe ist endlich. Und das Vertiefen steht da noch. Und wenn diese Menge unendlich ist, so wie bei Z zum Beispiel, sagt man, es ist unendlich. Kann sogar sein, dass es gleich noch kommt. Ich habe schon wieder vergessen, was wir hier alles noch so zusammenfassen. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich nichts, auch nichts irgendwie mit Homomorphismus oder so. Oder Sie denken sich, ah, es kommt gleich sowieso, denn gleich kommt die symmetrische Gruppe und da kann man alles nochmal üben. Okay, ja. Danke für die Überleitung zur nächsten Seite. Und wieder nicht abgesprochen. Okay, muss ich also jetzt nicht nochmal groß was zu sagen. Endlich, unendlich richtet sich nur nach der Anzahl der Elemente in der Menge, die der Gruppe zugrunde liegt. Und da gibt es auch Notationen für. Man hat ja, also zumindest habe ich für die Mächtigkeit von Mengen die Notation eingeführt, dass ich links und rechts so einen senkrechten Strich damit zeichne. Und das mache ich dann bei Gruppen auch. Der Unterschied ist, dass man, oder dass viele Menschen, die in der Gruppentheorie arbeiten, sich angewöhnt haben, nicht zu sagen Mächtigkeit der Gruppe, sondern wir sagen Ordnung der Gruppe. So, das heißt, wenn Sie sagen Mächtigkeit von Gruppe X,
dann ist es überhaupt nicht schlimm, ist auch nicht falsch. Kann nur sein, dass dann Menschen gehen, wie Imke oder ich sie komisch angucken, weil das für uns so seltsam ist, weil wir halt immer gute Ordnung sagen. So, und jetzt kommt, wie schon versprochen, ganz viel Zeug zur symmetrischen Gruppe. Da muss ich aber jetzt auch nochmal fragen, denn man kann bestimmt eine lineare Algebra ohne Behandlung der symmetrischen Gruppe halten. Da müsste ich ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das mache, aber es ist natürlich eine interessante Challenge. Ich mache das nicht, weil ich halt Gruppen mag. Deswegen jetzt meine Frage an Sie. Wer hat sich noch gar nicht mit der symmetrischen Gruppe befasst? Für wen ist das wirklich was Neues? Alle kennen das. Gut. Dann vielleicht nur eine etwas andere Notation, die ist nämlich überhaupt nicht einheitlich. Dann gucken wir jetzt mal. Meine Notation für die symmetrische Gruppe ist Sym und dann ist unten so ein N dran und N ist die Zahl, also die Abschlusszahl, die Mächtigkeit der Menge, auf der man das macht. Im Buch ist das übrigens noch anders, weil ich mir jetzt erst im Laufe der letzten ein, zwei Jahre angewöhnt habe, das so zu machen. Also Buch versus Live-Vorlesung. Und das bleibt auch in der Neuauflage so. Im Buch ist es das und für die alternierende Gruppe das. Und in der Vorlesung und auch in meinen weiterführenden Vorlesungen dann ist es das. Hat was damit zu tun, dass es da weniger Raum für Missverständnisse gibt. Denn wenn man Sydow-Gruppen hat, dann gibt es so Menschen, die bezeichnen die dann halt mit S wie Sydow, S1, S2, S3, führt sofort zu Missverständnissen. Und auch hier, das ist ein Missverständnis, das ich Ihnen jetzt nicht erkläre, aber da gibt es halt auch Möglichkeiten. Deswegen ist das ein bisschen klarer und ich habe mir das angewöhnt für Publikationen. Und dann habe ich gedacht, kann ich von der Lehrerin nicht auch gleich so machen. Genauso, also auch relativ verbreitet, soweit ich weiß, ist das mit den Klammern. Und dann gibt es halt noch haufenweise anderes Zeug. Wenn Sie ins Gruppentheoriebuch von Kurzweil und Stellmacher gucken, dann finden Sie hier so ein großes Sigma mit einem N dran und ja, okay, die Welt ist groß. Das ist das, wo ich es bitten würde, das jetzt in dieser Vorlesung zu verwenden, dann wissen wir immer, alles gemeint ist. Und was ist jetzt diese Gruppe? Wir wiederholen einfach nur kurz, weil Sie es ja alle schon kennen. In der symmetrischen Gruppe Sym N liegen alle Permutationen der Menge 1 bis N. Permutationen sind nichts anderes als bijektive Abbildungen dieser Menge in sich selbst. Und womit genau bilden wir jetzt eigentlich eine Gruppe? Für eine Gruppe brauche ich ja mehr als eine Menge, da brauche ich ja noch was anderes. Ich habe also erst eine Menge von Abbildungen und dann? Ja. Genau, die Hintereinanderausführung von Abbildung ist die Verknüpfung und die wird bei mir normalerweise mit einem Sternchen bezeichnet. Und da gibt es eine Parallele zur Matrixmultiplikation und das ist natürlich kein Zufall. Okay, das heißt, wir haben hier so eine schöne Gruppe. Sym, N, Sternchen. Und diese Gruppe ist ganz toll, weil die nämlich, sobald N mindestens 3 ist, nicht mehr adisch ist und sie dann interessante Normalteile hat und so. Da passieren dann sehr viele spannende Dinge. Wir gucken mal. Symmetrische Gruppe von Grad N, bla bla bla. Notation von Zyklen, da weiß ich natürlich auch nicht, was Sie da so gelernt haben, wenn Sie nicht meine sind, waren. Was wissen Sie schon zum Thema Zyklenschreibweise? Wer erklärt uns mal? Wir können es auch andersrum machen. Sie spielen das beliebte Spiel, was schreibt Sie da an? Was ist das?
Ich glaube, das ist eine Abbildung von den Zahlen 1, 2 und 3 auf sich selbst. Also von der ersten, zweiten, dritten, zweiten.
Könnte sein. Also wenn ich jetzt nichts weiter dazu sage, könnte man sagen, okay, wir gehen davon aus, n ist 3. Und dann ist es also eine Abbildung der Menge 1, 2, 3 in sich selbst.
Mit der gleichen Reihenfolge.
Ja, das ist jetzt nämlich die Frage, ne? Danke, deswegen mache ich das. Wie würden Sie das jetzt als Abbildung lesen? Wohin wird 1 abgebildet? Auf 1.
Ja.
Und 2?
Auf 2.
Und 3?
3.
Sehr interessant. Bei mir ist es etwas anderes. Das ist eine andere Abbildung. Gut, dass wir drüber reden. Sie dürfen.
Also ich hätte jetzt die 1 auf die 2, die 2 auf die 3 und die 3 auf die 1 abgebildet.
Okay, was hätten Sie gesagt? Sie hat sich doch abgemeldet.
Alles gleich.
Ja, das auch? Okay, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man das lesen kann? Bestimmt, ja.
Der 3 auf die 2 und der auf die 1 und die 1 auf die 3.
Rückwärts, genau. Ah, gut, dass wir drüber reden. Zyklenschreibweise à la Weiderfahrt. Nur Zahlen, die in den Zyklen stehen, werden bewegt. Andere Zahlen bleiben fest. Das heißt, es könnte auch eine Abbildung von 1, 2, 3, 4, 5 in sich selbst sein, aber 4 und 5 werden nicht erwähnt, bleiben also, wo sie sind. Erste Regel.
Und übrigens nicht nur meine, sondern das machen, ich möchte sagen, fast alle Menschen so, aber es gibt halt auch Leute, die es anders notieren. Ich habe es in meiner Linienalgebra auch anders gelernt. Wir hatten immer zwei Zahlen rein. Oben standen die Rohbilder, unten standen die Bilder. So, okay. Bei mir bedeutet diese Zyklenschreibweise, dass die Zahl, die vorne steht, auf die nächste abgebildet wird und die wieder auf die nächste und so weiter, bis man am Ende angekommen ist. Die letzte Zahl wird, das ist die Konvention, auf die erste Zahl im Zyklus abgebildet. Das heißt also, 1 geht auf 2, 2 geht auf 3, 3 geht auf 1. Status ist eine Abkürzung. Alles andere bleibt fest. Gut, dass wir jetzt drüber sprechen, dann haben Sie nämlich jetzt sehr viel Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und gegebenenfalls nachzufragen, wenn Sie zum Beispiel dann beim Aufschreiben irgendwo ein Problem laufen oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Aufgabe von mir richtig gelesen haben oder so. Das kann am Anfang natürlich passieren. Wir wissen das. Ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, dass ich weiß, was für ein gewünschtes Publikum hier sitzt und deswegen bin ich auf genau solche Schwierigkeiten natürlich eingestellt und die Leute, die Aufgaben korrigieren, auch. Wichtig ist nur, dass wir dann später in der Vorlesung alle die gleiche Sprache sprechen und immer das Gleiche meinen, wenn wir sowas hinschreiben oder sagen.
Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Also jetzt steht da, man liest den Zyklus von links nach rechts, von die 1 auf die 2.
Ja.
Es kamen jetzt so viele verschiedene Sachen. Ich dachte, wir sind beim Rückwärtslesen hängen geblieben.
Rückwärtslesen war eine Option, die jemand angeboten hat. So kann man das halt auch verstehen. Und möglicherweise gibt es Leute, die das so notieren. Das habe ich noch nicht gesehen, aber gibt es auch. Ja. Aber halt nicht ich.
Okay.
So. Ich lese es in Leserichtung, so werden die Leute abgebildet. Und wichtig ist eben, sich zu merken, dass das, was da steht, nicht die Bilder der Zahlen 1, 2, 3 in dieser Reihenfolge sind, sondern hier drin steckt die Information, wie abgebildet wird. Immer auf die nächste und wenn man am Ende angekommen ist, ist das Bild die erste Zahl. Es gibt eine Konvention, dass die niedrigste Zahl vorne steht, aber an die muss man sich nicht halten. Das heißt, es ist dasselbe wie 2, 3, 1, da bilde ich ja genauso ab, und das ist auch dasselbe wie 3, 1, 2. Denn ich bilde genauso ab. Und Abbildungen sind ja gleich, wenn sie gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun. Und das ist es. Die andere Konvention war, dass Zahlen, die nicht dastehen, nicht bewegt werden. Insbesondere ist das erstmal nur eine unvollständige Permutation. Sie wissen nicht, aus welcher symmetrischen Gruppe die kommt, wenn ich die so beschreibe. Und da brauchen Sie einen Kontext, um zu wissen, ob da noch andere Zahlen rumlaufen, die halt nur nicht bewegt. In Aufgaben werde ich das nie so unklar lassen, sondern das war jetzt wirklich nur, damit wir erstmal gucken, wie lesen wir das überhaupt. Stufe 2. Diesmal sage ich Ihnen, woher die Leute kommen. Wir bleiben mal dabei. Und ich gehe mal in die Summe ab, um es irgendwie lustiger zu machen. Und jetzt kommt noch so ein anderes Element. Und jetzt tue ich Folgendes. Das ist interessant. Was ist das? So, als mathematisches Objekt können wir erstmal gucken, was ist das? Ja?
Also ist das eine Hintereinander-Ausführung? Das heißt, wenn wir im ersten was gemacht haben, gehen wir danach in die zweite Klammer und schauen, wo wir vielleicht am Ende rauskommen.
Richtig.
Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei der 2 starten, dann steht im ersten Zyklus, dass wir da zur 3 kommen. Und dann, wenn wir in die nächste Klammer springen, sehen wir, die 3 kommt zur 8. Also der Zyklus geht dann von der 2 zur 8, oder?
Genauso liest man das. Wir lesen von links nach rechts, weil Abbildungen ja von rechts angewandt werden. Und das heißt, dass die Hintereinanderausführung bedeutet, man wendet die nacheinander an, so wie sie da stehen. Und das heißt hier, ich fange aber gerne mit der 1 an, wenn die da steht. Also wenn die sich bewegt, weil es halt die kleinste ist. Und dann gucken wir, 1 geht auf 2, dann passiert jetzt hier nicht mehr weiter und hier wird die 2 nicht bewegt. Also wir machen mal die Zyklenschreibweise später und machen hier erstmal ein Bild, was geht wohin. Wohin geht die 1? Bei dieser Fernandesform da vorne, beim Zyklusprodukt? Wo landet die insgesamt?
Auf der 2.
Auf der 2. Jetzt gucke ich, das habe ich mir so angewöhnt, das kann man auch anders machen. Man könnte jetzt bei der 2 weitermachen, das ist halt zufällig das Bild. Man könnte auch die Zahlen 1, 2 bis 8 hier so hinschreiben und dann irgendwie, ne? Haben Sie da Präferenzen? Das sind nur für uns, das ist Schmierzettel, das ist Kindergarten, das machen wir später natürlich nicht mehr. Das ist nur jetzt zu üben.
So. Hatten Sie eine Anmerkung oder Frage?
Nein.
Ich mache mal das, was vielleicht jetzt am Anfang zur Orientierung einfacher ist als das andere. Und gucke jetzt also bei der 2 weiter, weil die darunter steht. Und das hatten wir da schon, ne? Sie haben ja schon gesagt, 2 geht auf 3 und dann hier auf 8. Also geht die 2 insgesamt auf die 8. Wunderbar. Muss ein bisschen auf die Zeit. Oh, ewig Zeit. Gut. Jetzt bin ich bei 3. Aha, ganz schön. Und hier haben wir gleich eine Fehlerquelle gefunden, eine mögliche. Wenn eine Zahl nicht dasteht, wird sie nicht bewegt. Aber nur weil eine Zahl da steht, heißt das nicht, dass sie wegbewegt wird. Es könnte nämlich sein, dass sie sich mehrmals bewegt und am Ende wieder da landet, wo sie war. Also Vorsicht, das ist kein genau dann wenn. Und ich sage das, weil das eine echt häufige Fehlerquelle ist. Ich dachte, ich hätte irgendwo eine Hand gesehen. Denken Sie nach oder melden Sie sich? Beides?
Beides. Vier bleibt auf vier.
Oh, das sind schon ein Schritt weiter. Danke. So. Ja, nee, ich freue mich. Genau. Vier bleibt bei vier, vier bleibt bei vier. Danke. Weiter.
Fünf auf eins. Weil in der ersten Klammer passiert nichts mit der fünf, ja. Auf der zweiten.
Einverstanden. Irgendwas muss auf die 5 gehen. Oder man guckt hier nochmal. Ich gucke immer gerne nochmal, weil man ja manchmal auch schusslich ist und sich irgendwo vertut. So. Aber ja, alles prima. Und jetzt können wir das in Zyklenschreibweise hinschreiben. Und ich fange einfach, weil die 1 sich bewegt, mit der 1 an, weil es die 1 zu 2 sich bewegt. 1 geht auf 2, geht auf 8, geht auf 5. Weiter geht auf 1 und das heißt, ich schreibe jetzt nicht die 1 hin, sondern mache einfach die Klammer zu und dann ist die Sache klar. Und dann gucken wir mal, was ist jetzt. Das sind meine Regeln. Sie können das anders machen, aber ich habe mir angewöhnt, das so hinzuschreiben. 1 ist Zahl weg, 3 ist die nächste Zahl, die wird nicht bewegt, schreibe ich nicht hin, 4 auch nicht, schreibe ich nicht hin, 5 ist schon weg, 6, ja, okay, der Rest bewegt sich nicht, fertig. So verknüpfen wir Permutationen in dieser Algebra-Folge und schreiben das dann so ab. Dass man das immer so schreiben kann mit diesen Zyklen, die paarweise keine, hier haben wir sogar Zahlen gemeinsam, aber man könnte, wie man hier sieht, eine Schreibweise finden, wo es diese Überlappung nicht gibt. Dass das geht, ist das, was ich in der Linienalgebra besprochen habe, mit denen, die da waren, dazu gleich mehr. Aber jetzt erstmal.
Wäre es theoretisch möglich, dass die anderen vier Zahlen sich auch im Zyklus bilden?
Theoretisch ja, hier passiert es halt nicht.
Und wie schriebe man das dann auf?
Wichtig ist jetzt, dass das ein anderes Beispiel ist. Das ist also nicht dasselbe wie hier oben. Aber anderes Beispiel für so einen Mehrfachzyklus, sagen wir mal. Ne? Also wenn... Vorsicht, nicht schön, aber gleich angemessen. Statt hier, also 1, 2, 5... 8, 4 Runden und für die anderen erfinde ich jetzt einfach was. Da erfinde ich jetzt 3 geht auf 7, 7 geht auf 6, 6 geht auf 3. So, ich erfinde jetzt einfach eine neue Permutation. So, und wie würde das aussehen, wenn ich das jetzt hinschreibe? Naja, 1, 2, 5 und 8 wie hier heißt, ich behalte den Zyklus. Und eine weitere Konvention ist, dass wenn man so mehrere Zyklen hintereinander schreibt, die quasi alle gleichzeitig passieren, und nicht so wie hier nacheinander, im Sinne von Nacheinanderausführung, dass ich dann häufig das Sternchen weglasse. Denn wenn Sachen komplett unterschiedliche Zahlen bewegen, also wenn die Elementkerne sind, die Kombinationen, dann ist ja egal, ob ich nacheinander oder gleichzeitig ausführe. Hier ist es überhaupt nicht egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Deswegen lasse ich jetzt das Sternchen hier weg. So, was ist los? 3 geht auf 7. 7, also fange ich jetzt einfach an, so meine Zyklus zu schreiben. 7 geht auf 6, 6 geht auf 3, Klammer zu, fertig. So würde es dann laufen. Und dann kann man beliebig lange weitermachen. Das ist jetzt das Prinzip, wie ich eine Permutation hinschreibe, als Produkt paarweise Element von der Zyklus. Was hier passiert ist, ist, dass mir jemand sowas hingeworfen hat und ich wollte halt nachgucken, was rauskommt.
Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber ist es Ihnen wichtig, mit welchem wir quasi den Zyklus anfangen bei der Notation? Also sagen wir den kleinsten? Oder
vorhin drüber gesprochen, ist nur eine Konvention, ist aber nicht zwingend.
Okay,
also wenn Sie woanders anfangen wollen, ist es okay. Hauptsache, es ist wirklich
klar. Ich wann jetzt zum Aufschreiben?
Dafür kriegen Sie keinen Punkt dazu. Nie. Also wenn Sie hier stattdessen das schreiben, weil es irgendein Grund gerade cooler ist, machen Sie das. Ja, klar.
Könnt ihr noch mal kurz sagen, warum wir jetzt hier eine Sternchen weggelassen
haben? Ich habe das weggelassen, weil es Elementfremde Zyklen sind und weil es deswegen egal ist, ob ich die nacheinander ausführe oder sozusagen gleichzeitig. Ja, hier ist es wichtig, dass man irgendwie weiß, es geht von links nach rechts, erst die, dann die und das Sternchen ist wie so eine Erinnerung. Vorsicht, wir haben hier eine Hintereinanderausführung von Abbildungen und da spielt die Reihenfolge eine Rolle. Hier habe ich einfach nur die Permutation hingeschrieben, was sie halt macht. Genau, schreibe ich nicht. Entschuldige mich ganz deutlich, ich liebe das, es wird besser. Dann haben wir schon einiges geschafft. Wir haben die Zyklenschreibweise, dann haben wir auch schon mal geübt, dass in so einem Zyklus immer nur paarweise verschiedene Zahlen stehen. Wenn das nicht klar ist, setze ich Kommata. Hier war alles klein, da musste ich das nicht, aber wenn es dann losgeht mit 10, 11, 12, 27, muss man eben Kommata setzen, damit alles deutlich ist. Was noch? Wenn ich Zyklen einführe, sowas ist halt super für Beispiele. Dann kann es sein, dass ich immer mal wieder komme und sage, ach, wir gehen mal eben in die Sym 8, machen dann irgendwas. Und wenn ich dann da so Notation hinschreibe, dann ist immer gemeint, dass alles so sein soll, wie es halt Sinn ergibt. So, da schreibe ich ja nicht jedes Mal hin, ja, 8 ist wirklich eine natürliche Zahl und ja, das sind jetzt Zyklen und ja, die sind wirklich unterschiedlich, bla bla bla, mache ich halt nicht. Machen wir es ein bisschen einfacher. Dann gibt es einen Spezialfall, Zyklen der Länge 2, die kann man zwei Zyklen nennen natürlich, aber die werden auch Transpositionen genannt. Nicht wundern, wenn Sie das Wort sehen, eine Transposition ist einfach ein Zweizyklus. Eine Doppeltransposition ist ein Produkt von zwei elementfremden Zyklen. Also zum Beispiel sowas wie 1, 2 in Klammern und dann 3, 4 in Klammern. So, das wäre eine Doppeltransposition. Dann können Sie halt auch Fünffachtransposition und sonst was haben, genauso wie Sie Doppel-3-Zyklen haben können und irgendwo dort einhalten.
Ja. Ich habe eine Frage. Es heißt immer, dass die Zahlen von 1 bis 8 sein müssen oder ist es egal, welche Zahlen das sind? Also können das auch 8 bis 16 sein? Wir haben ja auch.
Ah, danke, das ist eine sehr gute Frage. Wenn da Sym 8 steht, dann bedeutet diese 8 da unten, dass es eine Abkürzung ist für alle Permutationen der Menge 1 bis 8. Da sind wirklich genau diese Zahlen gemeint. Wenn Sie sowas machen wollen, auf 8 anderen Sachen, 8 runden Wellen oder den Zahlen bla, das sind halt auch 8 verschiedene, dann kommt da eine Gruppe raus, die strukturgleich ist zu Sym 8. Aber es ist halt nicht wirklich dieselbe Gruppe, weil der Start- und Zielbereich anders sind. So, dann bitte einfach nur differenzieren, wenn Sie das hinschreiben. Und ansonsten ist es dann auch. Prima. Noch mehr so spitzfindige Fragen, das ist alles sehr gut.
Vielleicht muss ich jetzt mal losfahren, aber also jeder Zyklus ist jetzt eine symmetrische Gruppe, weil das direkt am Anfang kam?
Nein, jeder Zyklus ist ein Element einer symmetrischen Gruppe, also ist ein Spezialfall einer Permutation. Ja, jeder Zyklus ist in einer halt entsprechend geeigneten Permutationsgruppe eine Permutation. Umgekehrt ist aber nicht jede Permutation ein Zyklus, denn wir haben ja schon gesehen, dass man auch mehrfach so also mehrere Zyklen hintereinander schalten kann. Das ist immer eine Permutation, aber es ist kein Zyklus. Ja, vielen Dank. Es gibt keine dummen Fragen. Gucken wir kurz weiter, wir haben ja noch ein paar Minuten. Das Wort Elementfremd habe ich schon genannt. Manche Leute sagen auch disjunkt, da verstehe ich auch, was sie meinen. Ist auch in Ordnung. Und bitte immer schon aufpassen, wenn Sie Permutationen hintereinander ausführen, kommt es auf die Reihenfolge an. Und es gibt Spezialfälle, in denen man die Reihenfolge ignorieren kann. Ein solcher Spezialfall ist, dass die disjunkt sind oder elementfremd. Wenn die quasi völlig unabhängig voneinander arbeiten und sich ja nichts überlappt, so wie hier, dann ist die Reihenfolge egal. Es gibt auch noch andere Fälle, wo die Reihenfolge egal ist, aber die sind so speziell, dass ich Ihnen empfehle, sich total doll zu merken, es kommt auf die Reihenfolge an. Deswegen poche ich da jetzt so drauf. Und das folgende Lemma wiederholt Dinge, die ich in der Linien Algebra gemacht habe. Ich hoffe jetzt einfach, dass Ihnen das so oder so ähnlich bekannt vorkommt. Und wenn Sie da mehr Informationen zu haben wollen, dann schauen Sie gerne in meine entsprechende Vorlesung oder sagen Sie es schon Glück. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, wie groß diese Gruppe eigentlich ist. Wir haben uns dann überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, die Zahlen 1 bis n auf sich abzubilden, projektiv. Und dann kann man so kombinatorisch rauspuzzeln, dass das genau n-Fakultät-Möglichkeiten sind. Dann kann man sich überlegen, dass man jedes Element, also jede Permutation aus der Sum n schreiben kann als Produkt, und damit meine ich so eine Hintereinanderausführung, von endlich vielen paarweise elementfremden Zyklen. Das heißt, wenn man sowas sieht, kann man das immer umwandeln in etwas, wo paarweise elementfremde Zyklen stehen. So, da war es jetzt halt nur einer, aber ja, so ist es halt. Und genauso kann man auch jede Permutation als Produkt im Sinne der Hintereinanderausführung von Transpositionen schreiben. Und das ist deshalb interessant, Vorsicht, die müssen dann überhaupt nicht elementfremd sein, das ist deshalb interessant, weil man dann zählen kann, wie viele Transpositionen man braucht. Und das kennen Sie vielleicht auch noch. Wenn ich so eine Permutation bin, und man hat mich jetzt beschrieben als Produkt von haufenweise Transpositionen, dann kann man das auf unterschiedliche Arten machen. Aber ob man dafür gerade viele oder ungerade viele Transpositionen braucht, das ist immer gleich. Das heißt, das ist eine Information, die irgendwie in mir steckt, auch wenn es nicht eine eindeutige Darstellung ist. Und das ist wichtig, weil es nämlich dabei hilft, die Permutationen quasi aufzuteilen und dann besser zu verstehen. Die kommen einfach in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt die, für die man ungerade viele Transpositionen braucht, um sie hinzuschreiben, und die, für die man gerade viele braucht. Und die nennt man dann auch einfach gerade und ungerade Permutationen. Und da wird es dann jetzt interessant. Das hatte ich gerade gesagt, die Zerlegung ist nicht eindeutig, aber ob man gerade oder ungerade viele braucht. Und das führt zur sogenannten alternierenden Gruppe. Da oben ist schon die Bezeichnung. Denn es ist so, und das können Sie sich ja jetzt auch überlegen, wenn ich eine Permutation habe, die man mit gerade vielen Transpositionen darstellen kann, dann gilt das erstens auch für Inverses, siehe der Jacke-Ringe, und zweitens gilt es auch für das Produkt von zwei solchen, und deswegen bilden diese geraden Permutationen eine Untergruppe. Die ungeraden nicht. Aber die geraden schon. Und das ist die sogenannte alternierende Gruppe. Und die ist sogar ein Normalteil der symmetrischen Gruppe, was man sehen kann, indem man sich einen Homomorphismus anguckt, nämlich die sogenannte Siedlungsabbildung, die jeder Permutation, je nachdem, ob sie gerade oder ungerade ist, einen Zahlenwert zuweist. Die geraden bekommen den Zahlenwert 1 und die ungeraden bekommen den Zahlenwert minus 1. Das ist ein Gruppenhomomorphismus, von dem man zeigen kann, dass die alternierende Gruppe genau der Kern ist. So kann man sehen, dass es ein Normalteil da ist, ohne dass man jetzt irgendwie nervig rumrechnen muss. Mehr dazu später. Da ist die Siedlungsabbildung. Da ist ganz viel Zeug, was ich gerade erzählt habe. Und dann kommt noch ein Stück Notation, das quasi für immer wichtig ist. Immer dann, wenn Sie mich mit irgendwas unten dran hinschreiben sehen, dann ist gemeint, man nimmt diese Menge, man nimmt die identische Abbildung dieser Menge auf sich selbst, wo also einfach alles bleibt, wo es ist. Und dafür ist das eine Abkürzung. Universell gültig, können Sie immer benutzen. Und die identische Abbildung ist wichtig, nicht nur als neutrales Element einer Permutationsgruppe in dem Fall, sondern auch sonst. Und die wird gerne vergessen. Auch bei Beispielen oder in Übungsaufgaben oder so. Okay, dann haben wir schon mal ziemlich viel geschafft. Luschen wir mal, was als nächstes kommt. Ich habe so das Gefühl, Kapitel 1 ist vielleicht schon zu Ende. Ja, das passt doch super, denn die Vorlesung ist auch gleich zu Ende. Und anstatt, dass wir jetzt was Neues anfangen, schlage ich doch vor, dass Sie noch mal kurz in sich gehen, ob Sie zu irgendwas jetzt noch ein Beispiel sehen wollen oder ob Sie noch irgendeine Frage haben. Wir haben ja Zeit. Okay, Moment, Sie weiß erst.
Auf der Seite davor, in der Anmerkung dabei ist der G und C, bei dem Lemma 1, 2, ob es leere Produkte
hat. Beim leeren Produkt schreibt man einfach keine Faktoren hin und das ist definiert als neutrales Element von der Gruppe, über die man ja eben gerade spricht. Und das wäre bei uns dann die identische Abbildung der Menge 1 bis n. Ja, das ist so wie die leere Summe. Die leere Summe ist definiert als 0. So, genau. Vielen Dank. Und dann hat Sie noch gesehen, ob noch jemanden? Genau,
zu der Warteliste. Sollen wir dann Mensch stehen oder wird uns dann Mensch stehen?
Bitte mit irgendwie klären. Bei der Einteilung der Übungsgruppen, da rede ich nicht.
Okay, nur wenn Sie Mensch schreiben.
Genau, Sie können danach fragen und eine Mail schreiben oder warten, ob Sie eine Nachricht kriegen. So, aber auf jeden Fall bin ich bei der Einteilung der Übungsgruppen raus.
Ja, natürlich.
Und wenn Sie jetzt vielleicht nochmal an die Tafel, also unterscrollen in dem Skript.
Das Skript. Ich meine, das Skript, dass man da was sehen kann.
Kann das nochmal lesen.
Ja, wir nehmen uns jetzt einfach noch eine Minute. Das Video läuft ja auch noch. Ja, das machen wir jetzt einfach. Sie meinen das.
Ja, ja.
Genau. Und man kann das mal ganz schön sehen, wenn man mit einer Abbildung anfängt, irgendwie, sodass man halt eine Konzentration hat, aber überhaupt nichts darüber weiß und dann rausbastelt, wie man auf eine Darstellung kommt. So, und das machen wir jetzt einfach noch einmal. Und dann ist es ein bisschen spannend, weil wir gehen von 1 bis 10. Sie sagen mir die Bilder. Hauptsache, es ist eine Kommutation, ansonsten ist mir alles egal. Wohin soll die 1 gehen?
1 auf 3.
1 auf
3.
1 auf 3. Okay, weiter. 2. Sie dürfen das alle machen. 10 Menschen dürfen mir Bilder sagen, wenn sie wollen. 2 geht auf. Ich reagiere auch auf Guten.
7.
8. Ja, wenn sie schneller sind. 3 geht auf.
6.
Ja. 4 geht auf.
7.
Hey. 5 geht auf.
5.
Hey. Das macht Spaß, oder? 6. 6 geht auf.
4.
7 geht auf.
1.
Hey. 8 geht auf.
10.
Aha. 9 geht auf.
9.
Das ist so lustig. Ich habe so ein Kopfkino, wie sie alle gucken. Was ist denn schon wieder? So, wo geht die 10?
2.
Ja. Na gut. Das ist eine Kommutation, die irgendwie komisch anschaulich gegeben ist mit Pfeilen. So kann man machen, man versteht, was gemeint ist. Und jetzt kommt die Schreibweise als Produktpaarweise elementfremder Zyklen. Und wie macht man das? Ich mache es so, dass ich mit der kleinsten Zahl anfange, die sich überhaupt bewegt. Und das ist die 1. Okay? Warum soll ich es eigentlich machen? Vielleicht können wir es ja auch gemeinsam machen. Das ist viel lustiger, wie wir gerade gemerkt haben. Ich beginne den ersten Zyklus mit der 1. Die bewegt sich, also schreibe ich sie hin. Und jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Hey, Junge, Junge.
Die 3.
Oh, ja,
schon recht.
Okay. Wir können das auch wieder mit Zuruf machen. Was kommt jetzt?